Polish Radio External Service.
Tu Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniser. Hallo und herzlich willkommen. Verteidigungsausgaben sollen künftig von den Defizitregeln der EU ausgenommen werden, sagt Premierminister Tusk nach dem gestrigen Treffen in Paris. Und würde der Deal zu Rohstoffen, den die USA Kiew vorgeschlagen haben, die Ukraine für immer zu einer Kolonie der USA machen? Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem:
In Polen sind jetzt zwei Investitionen getätigt worden, wo man nur mit Neid darauf schauen kann. Zwei der bedeutendsten Konzertsäle Europas sind in den letzten Jahren hier geschaffen worden. Also wir haben in Deutschland natürlich immer den Blick auf die Elbphilharmonie, wo ich jetzt gerade vor zwei Wochen zu Gast sein durfte. Ein himmlischer Bau. Aber es ist in Polen gelungen, zwei ultramoderne Säle in Wrocław und in Katowice. Da steckt eine Kraft, ein Wille und eine Leidenschaft für Musik, für Kultur dahinter, die nachahmenswert und dankenswert und großartig ist.
Sagt der österreichische Stadtdirigent Johannes Wildner. Er war zum 60. Jahrestag des österreichischen Kulturforums in Warschau zu Gast. Mehr zu den Verbindungen des Musikers zu Polen erfahren Sie im Magazinteil. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Premierminister Tusk, transatlantische Beziehungen befinden sich in neuer Phase und US-Sondergesandter Kellogg trifft Staatspräsident Duda in Warschau. Es sollte keine Entscheidungen über die Ukraine ohne die Ukraine und keine Entscheidungen in Bezug auf die Sicherheit Europas ohne Europa geben, sagte Premierminister Donald Tusk nach dem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Paris. Polens Regierungschef hat laut eigenen Aussagen auch die Bestätigung erhalten, dass die Verteidigungsausgaben in der EU künftig von den Defizitregeln ausgenommen werden sollen. Tusk betonte, dass die Teilnehmer in Schlüsselfragen eine ähnliche Sichtweise wie Polen hätten. Unsere europäischen Partner sind sich darüber im Klaren, dass die Zeit für eine viel größere europäische Selbstverteidigungskapazität gekommen ist. Es herrschte Konsens und Einigkeit darüber, dass eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben absolut notwendig ist. Tusk verwies zudem auf die Notwendigkeit verlässlicher Sicherheitsgarantien für die Ukraine und betonte, dass Polen an diesem Prozess aktiv beteiligt sein werde. Polen sieht seine Rolle allerdings nicht darin, Soldaten in die Ukraine zu schicken. Das hat Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz betont. Unsere Aufgabe ist es, eine andere Rolle zu spielen, logistische Unterstützung zu leisten und die Ostflanke der NATO zu stärken, so der Verteidigungsminister. Auch Premierminister Donald Tusk hatte vor seinem Abflug nach Paris klargestellt, dass Polen nicht vorhabe, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Der US-Sondergesandte für Russland und die Ukraine, General Keith Kellogg, trifft sich heute mit Staatspräsident Andrzej Duda in Warschau, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Duda ist der einzige europäische Staatschef, mit dem Kellogg vor seiner Weiterreise in die Ukraine in bilateralem Format spricht. Das zeigt, dass Polens Stimme in der internationalen Sicherheitsarchitektur ernst genommen wird, erklärte Wojciech Kolarski, Leiter des Präsidialbüros für internationale Politik. Kellogg kommt aus Brüssel, wo er mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa Gespräche führte. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dabei betont, dass Europa eine aktive Rolle in möglichen Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs spielen will. Finanziell und militärisch hat Europa mehr beigetragen als jeder andere, schrieb sie auf X. Zudem wolle die EU gemeinsam mit den USA für einen gerechten und dauerhaften Frieden sorgen. Von der Leyen unterstrich, dass jede Lösung die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine wahren müsse. Bislang hat die EU 145 Milliarden Dollar für die Ukraine bereitgestellt, darunter 52 Milliarden für militärische Hilfe. Am 20. Februar wird Kellogg in Kiew erwartet. Der frühere polnische Premierminister Mateusz Morawiecki soll bis Ende Februar offiziell angeklagt werden. Dies kündigte Justizminister Adam Bodnar im Nachrichtensender TVN24 an. Der Vorwurf Amtsmissbrauch und Pflichtverletzung im Zusammenhang mit der gescheiterten Briefwahl von 2020. Laut der Staatsanwaltschaft wies Morawiecki während der Covid-19-Pandemie ohne gesetzliche Grundlage staatliche Stellen an, die Wahl organisatorisch vorzubereiten. Die Abstimmung wurde letztlich nicht als Briefwahl durchgeführt. Morawiecki drohen bis zu 3 Jahre Haft. Und das wissenschaftliche und akademische Computernetzwerk NASC sieht derzeit keine verstärkte Desinformation im Zusammenhang mit der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in Polen. Dennoch warnen Experten, dass sich die Lage in den Wochen vor der Wahl ändern könnte. Bislang beobachten wir keine systematischen Angriffe auf die Glaubwürdigkeit der Wahl oder einzelner Kandidaten, erklärte Agnieszka Lipińska von NASC. Einige Bot-Netzwerke wurden bereits identifiziert und von Social-Media-Plattformen entfernt, so die Expertin. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Die Gespräche über die Zukunft der Ukraine stehen natürlich auch im Mittelpunkt der heutigen Pressekommentare. Olaf Scholz spricht sich für die Abschaffung des EU-Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit bei den Verteidigungsausgaben aus, informiert Gazeta PL. Der deutsche Bundeskanzler unterbreitete einen solchen Vorschlag den anderen EU-Staats- und Regierungschefs, die nach Paris gekommen waren. Deutschland sei in der Lage zu akzeptieren, dass Mitgliedstaaten, die mehr als 2% ihres Haushalts ausgeben wollen, nicht durch die Kriterien blockiert würden, die man in der Europäischen Union zur Begrenzung übermäßiger Defizite habe, sagte Scholz. Diese Änderung solle die in der aktuellen Situation notwendigen höheren Verteidigungsausgaben ermöglichen. Deutschland ist für seine sparsame Haushaltsführung bekannt, wie wir weiterlesen. Der Blick auf den Haushaltsausgleich hat jedoch dazu geführt, dass das Land in vielen Bereichen zu wenig investiert und zurückgeblieben ist. Dies hat sich auch auf die gesamte Europäische Union ausgewirkt, für die Deutschland die Richtung vorgibt, auch in Bezug auf die Steuervorschriften. Die Zustimmung Deutschlands ist daher in dieser Angelegenheit von großer Bedeutung, so Gazeta PL. Der Sondergesandte des US-Präsidenten für Russland und die Ukraine, Keith Kellogg, versicherte, dass niemand die Ukraine zwingen werde, ein Friedensabkommen mit Russland zu unterzeichnen, berichtet das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna. Er habe betont, dass Präsident Volodymyr Zelensky und das ukrainische Volk über die Zukunft ihres Landes entscheiden werden. Kellogg habe auch seine Reisen in die Ukraine angekündigt, wo er mit Zelensky zusammentreffen werde. Er betonte, dass die Priorität der USA darin bestehe, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben und nicht die Bedingungen für den Frieden zu diktieren. Wie das Blatt erinnert, habe Kellogg auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt, dass die europäischen Länder nicht an den Friedensverhandlungen teilnehmen werden. Nach Ansicht der USA solle damit verhindert werden, dass sich die Fehler der Minsker Vereinbarungen unter Beteiligung Deutschlands und Frankreichs wiederholen, die zu keiner dauerhaften Lösung des Donbass-Konflikts geführt haben. Kellogg habe eingeräumt, dass Washington seine Strategie für die Ukraine gerade erst fertigstellt. Er habe darauf hingewiesen, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump erst seit einem Monat im Amt sei, so Dziennik Gazeta Prawna. Die Bedingungen eines Abkommens, das vor einer Woche auf dem Schreibtisch von Volodymyr Zelensky gelandet ist, würden die wirtschaftliche Kolonisierung der Ukraine durch die USA für immer bedeuten, schreibt die Wochenzeitung Dorzecze unter Berufung auf das Blatt The Telegraph, das Zugang zu dem Dokument hatte. Wie Dorzecze erinnert, habe die Regierung von Donald Trump den Kiewer Behörden die Bedingungen eines Abkommens über den Zugang zu ukrainischen Bodenschätzen im Gegenzug für militärische Hilfe vorgelegt. Dem Dokument zufolge würden die USA 50% der Einnahmen aus dem Rohstoffabbau und 50% des Wertes aller neuen Lizenzen erhalten, die an Dritte vergeben werden. Washington würde damit die nahezu vollständige Kontrolle über einen bedeutenden Teil der ukrainischen Wirtschaft erlangen. Der Telegraph bezeichnet Trumps Forderungen als eiserne Faust des Zwangs einer neoimperialen Macht gegen eine schwächere Nation, die an die Wand gedrückt werde. So Dorzecze und soweit auch die Presseschau. Die Nachricht und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Johann Strauss wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Mit seiner eingängigen Musik verbindet der österreichische Komponist Menschen verschiedener Kulturen. Eine ähnliche Mission hat auch das österreichische Kulturforum in Warschau, das 2025 sein 60-jähriges Bestehen feiert. Am Sonntag wurden diese beiden Ereignisse mit einem Jubiläumskonzert in der Warschauer Philharmonie gefeiert. Stargast war der österreichische Dirigent Johannes Wildner, der gemeinsam mit dem polnischen Juventus-Orchester eine Strauss-Gala zum Besten gab. Josefine Schwag hat mit ihm über seine Verbindung zu Polen gesprochen.
Ich freue mich sehr, dass wir Sie heute hier haben, dass wir Sie heute hier begrüßen dürfen, denn Ihr Beruf führt Sie ja um die ganze Welt. Und Sie sind selten hier in Warschau, selten in Polen, aber heute haben wir Glück. Dzień dobry und herzlich willkommen in Warschau.
Dzień dobry, dziękuję bardzo. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und genieße meinen Aufenthalt in Warschau sehr.
Sie sind einer Einladung der österreichischen Botschaft gefolgt. Denn wir haben ja dieses Jahr zwei besondere Jubiläen zu feiern, nämlich einmal den 200. Geburtstag von Johannes Strauss und gleichzeitig den 60. Geburtstag des österreichischen Kulturforums hier in Warschau. Wie wichtig ist es Ihnen, hier zu sein, um diese beiden Jubiläen zu feiern?
Meine ersten dirigentischen Schritte habe ich in Polen gemacht, allerdings nicht in Warschau, sondern in Katowice. Und dort habe ich mit dem Orchester der Schlesischen Philharmonie Aufnahmen gemacht. Und freue mich sehr, in Warschau zu sein, weil ich eine sehr alte Beziehung zu Polen habe, durch meine Mutter, die schon in Kriegszeiten hier war, durch einen meiner Söhne, der polnisch studiert hat, und natürlich auch durch meine vielen polnischen Freunde. Darunter möchte ich besonders Piotr Szalczer, den Regisseur, der in Gdańsk lebt, hervorheben, der sehr lange Zeit in Wien gelebt hat. Was bedeutet uns jetzt die Feier des Geburtstages von Johann Strauss und was bedeutet uns die Feier der Gründung des österreichischen Kulturforums vor 60 Jahren? Zum einen Strauss. Johann Strauss war mehr oder weniger ein Komponist, der die sozialen Umbrüche seiner Zeit dargestellt hat wie kaum ein anderer. Wenn wir zurückgehen in die Zeit Beethovens, in die Zeit Napoleons, in die Zeit der Aufklärung, in die Zeit der Französischen Revolution, dann sehen wir, dass die Musik ihre Funktionalität in der Gesellschaft geändert hat. Bis in diese Zeit war die Musik eine Möglichkeit, gesellschaftliche Schichten voneinander zu unterscheiden, zu trennen. Jede gesellschaftliche Schicht, Oberschicht, Unterschicht, Handwerker, Bauern, Adelige, Kleriker, hatten ihre Musik und die war nicht austauschbar. Mit der Französischen Revolution, mit der Aufklärung, ist die Musik zu einem vereinigenden Element der Gesellschaft geworden. Und wenn wir das weiterverfolgen, vielleicht war Mozart, Haydn, Schubert an der Wiege dieser Entwicklung, aber die erste große Explosion dieser Philosophie sozusagen, die kam mit der Strauss-Musik. Strauss Stücke geschrieben hat, die für die einfachsten Menschen der einzige Zugang zu musikalischer Kultur, Hochkultur mehr oder weniger war, weil man hat sonst selber gesungen und wenn man Instrumentalmusik gehört hat, hat man sowas gehört. Aber das Gleiche hat auch der Kaiser, das Bürgertum, der Adel gehört. Das heißt, die Strauss-Musik war der erste Durchbruch des Geistes einer französischen Revolution, dass alle Menschen Brüder sind. Darum müssen wir heute sagen, ist die Musik von Strauss so wichtig und ich sage es mit vollem Herzen, wenn wir aus Österreich, egal wo wir hinkommen, wenn wir nach Amerika kommen, nach Ostasien, Europa, wenn wir nach Polen kommen, wo es diese alten Verbindungen zwischen Wien und dem polnischen Raum und dem polnischen Volk gibt, wenn wir hierher kommen und wir spüren, dass diese Musik auch in die Herzen der Menschen hier geht, dass wir ihnen, obwohl sie eine ganz andere volksmusikalische, folkloristische Hintergrundkultur haben, trotzdem etwas geben können mit unserer Musik. Das ist ein unschätzbares Geschenk. Das lohnt schon einmal sehr, hier Strauss zu feiern. Das Feiern des 60. Geburtstages des österreichischen Kulturinstitutes, heute heißt es Kulturforum, ist eine besondere Freude und Ehre, weil dieses Kulturforum ist gegründet worden, als die Situation in Polen, in Europa und auch zwischen Wien und Warschau, zwischen Österreich und Polen noch eine vollkommen andere. Ich selbst bin zum ersten Mal in Warschau gewesen im September 1981. Exakt 3 Monate vor der Verhängung des Kriegsrechts. Also ich erinnere mich damals, ich war 25 Jahre alt und habe hier Kammermusik gemacht. Wir haben österreichische moderne Musik gespielt beim Festival für moderne Musik Warschauer Herbst. Ich habe damals große, schwere Eindrücke gehabt von Warschau. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass in dieser Zeit zwischen der Verhängung des Kriegsrechts und der Öffnung des Eisernen Vorhangs, dass damals ein österreichisches Kulturinstitut hier gegründet worden ist, das war eine derartige Meisterleistung in der Vernetzung, in dem Zusammenführen von eng zusammengehörenden gesellschaftlichen Elementen, die aber eben ganz streng getrennt, geteilt waren. Und dass das möglich war, muss man feiern. Da ist so viel Positives an Netzwerk, an Verbindungen, an Brücken zwischen den einstmals getrennten Teilen des Kontinents geschaffen worden. Ich freue mich, beides feiern zu dürfen. Beides ist auch feiernswert, nicht nur in oberflächlicher Hinsicht, sondern auch in einer sehr, sehr tiefschürfenden Bedeutung.
Eine dieser Brücken bauen Sie ja jetzt auch mit dem Konzert, denn Sie spielen zusammen mit einem polnischen Orchester und dadurch vereinen Sie ja auch verschiedene Länder, Menschen verschiedener Kulturen, genauso wie Strauss es eigentlich auch wollte oder so im Sinn hatte. Wie sehen Sie da Ihre Rolle als Dirigent?
Naja, der Dirigent ist natürlich immer ein Lehrer, aber er ist natürlich immer auch ein Motivator. Dieses Orchester ist ein besonders wertvolles, es ist ein Jugendorchester. Das sind junge Leute zwischen 21 und 30 Jahren, die studieren, die haben studiert, die sind hervorragende Musikanten und denen darf ich jetzt eine ganz subtile österreichische Sicht auf die Volksmusik Österreichs im 19. Jahrhundert nahebringen. Das ist wunderbar, weil man spürt in jeder Sekunde, wie die jungen Leute das aufsaugen, umsetzen, verarbeiten, lernen, mir wieder sagen, wie ich etwas verstehen kann, was ich ihnen erklären soll. Also manchmal lerne ich mehr von ihnen als sie von mir und das tut sehr, sehr gut, dass wir hier Brücken bauen können zwischen den Räumen, zwischen Polen und Österreich, aber auch zwischen den Generationen. Also ich bin ja schon vielfacher Großvater und das ist sehr, sehr gut, wenn man diese Brücken in jede Richtung bauen kann und haben kann.
Sie setzen sich ja grundsätzlich sehr für den Nachwuchs ein. Einerseits lehren Sie oder haben sehr, sehr viele Jahre gelehrt an der Universität. Andererseits sitzen Sie zum Beispiel auch in Jurys für Nachwuchspreise, also für Dirigentenwettbewerbe. Unter anderem auch hier in Polen. Vor 2 Jahren in Schlesien saßen Sie in der Jury des renommiertesten Wettbewerbs für Dirigenten hier in Polen.
Nicht nur in Polen. Es handelt sich um den Fiedelberg-Wettbewerb. Fiedelberg war einer der großen polnischen Dirigenten am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ich bin eingeladen worden als Juror in der Jury des Fiedelberg-Wettbewerbs. Das war im November 23. Das war eine besondere Freude, weil der Organisator, der jetzt der Chefdirigent der Schlesischen Philharmonie in Katowice ist und der auch in leitender Funktion im Opernhaus in Gdansk, in Danzig arbeitet, der ist ein Schüler von mir. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er nach den vielen Diskussionen, die wir in Wien an der Musikuniversität hatten, sofort gesagt hat, du musst jetzt nach Polen kommen und als Juror tätig sein. Wahnsinnig interessant, die Arbeit mit Kindern, mit Jugendlichen, für Kinder, für Jugendliche hat immer einen ganz hohen Stellenwert für mich und ist sehr, sehr wichtig, weil das ist die Zukunft und wir müssen unsere Ideale in die nächste Generation weitergeben.
Ihre Passion, die Sie ausstrahlen, die kann man nicht so wirklich erlernen. Das Handwerk jedoch kann man lernen. Worauf achten Sie gerade bei solchen Wettbewerben, die ja wirklich hochqualifizierte Musiker, Dirigenten vereinen, am meisten?
Frau Schwarz, was Sie sagen, ist hundertprozentig richtig. Genau das ist es. Das musikalische Leiten besteht eigentlich aus 3 Faktoren. Das eine ist eine nach außen gerichtete Persönlichkeitseigenschaft, das andere eine nach innen gerichtete und das dritte ist das Handwerk. Und lehr- und lernbar ist zuallererst einmal das Handwerk, weil wenn wir das Handwerk nicht beherrschen, können wir unseren Emotionen keine Richtung verleihen, können wir ihnen keinen Ausdruck geben. Das Handwerk ist die Grundvoraussetzung dafür, dass unser Beruf funktioniert. Aber, und das ist das große Problem, das Handwerk allein ist zu wenig. Wir müssen mit dem Handwerk in der Lage sein, unsere Persönlichkeit strahlen zu lassen und uns in den Dienst der Komponisten, in den Dienst der Kreativen stellen, die diese Dinge erdacht haben, um sie dann umzusetzen, um die Musiker, Musikerinnen zu motivieren, das zu vollbringen, was der Komponist oder die Komponistin in diesen Stücken dargestellt hat. Aber es ist genauso, wie Sie sagen, beurteilbar ist zuerst einmal das Handwerk, also in einem Wettbewerb, und das muss stimmen. Und dann gibt's noch die Menschen, die dazu noch so starke Persönlichkeiten sind, dass sie ihren musikalischen Idealen Ausdruck verleihen können. Für mich ganz ganz wichtig, die Demut vor der Leistung des Kreativen, die Demut vor dem Komponisten, vor der Komponistin, die wirkliche Rolle des Dienens am Kunstwerk. Ich bin immer wieder erstaunt, wie klar es letzten Endes ist, wer sich durchsetzt. Im Wesentlichen erkennt man sehr bald, da sind die Menschen, die uns weiterbringen in unserer Zukunft und da sind die Menschen, die auch sehr gut sind, aber vielleicht am Rande stehen. Also man sieht, wo sind die Lokomotiven, die uns in die richtige Richtung ziehen und das ist immer sehr schön.
Ja, Sie haben eine besondere Verbindung zu Österreich, zu Wien und da ist ja die Hochkulturlandschaft sehr, sehr ausgeprägt. Täglich ausverkaufte Opernhäuser, überall sieht man Plakate, die irgendwelche klassischen Konzerte ankündigen. Die Hochkultur ist wirklich im Fokus des kulturellen, des musikalischen Lebens. Wie nehmen Sie das hier in Polen wahr?
Extrem kreativ. Es ist ganz, ganz interessant. Ich habe in Danzig gearbeitet, ich habe in Katowice sehr viel gemacht. Die Polen haben eine unglaubliche Engagement-Situation für moderne Musik, für die zeitgenössische Musik. Nicht zuletzt waren die ganz großen Titanen der klassischen Musik im 20. Jahrhundert, Lutosławski und Penderecki. Polen, Penderecki habe ich sehr gut gekannt, Lutosławski durfte ich kurz kennenlernen. Mit Penderecki hatte ich auch zusammenarbeiten dürfen. Und da muss man sagen, die Polen haben eine unglaubliche Kraft. Es ist so, es gab ja am Papier 123 Jahre, wo es kein Polen gegeben hat. Zwischen der dritten polnischen Teilung und dem Ende des Ersten Weltkrieges war Polen von der Landkarte verschwunden. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf das 20. Jahrhundert, dann wird daraus auch klar, welche unglaublich starke Kraft für ein staatenbildendes gesellschaftliches Sein in der Kulturarbeit, nicht nur Musik, Film, der polnische Film, Bildhauerei, die Literatur, die Malerei, welche unheimlich starke Kraft für so eine gesellschaftliche Entwicklung aus der Kunst kommt. Und das habe ich selten so beobachtet, eben auch durch meine Freundschaft zu einem polnischen Regisseur, wo ich sehr viel lernen durfte. Also wie stark die Kraft der Polen ist, die aus der Kunst kommt und mit der ihnen im 20. Jahrhundert gelungen ist, mit größten Schwierigkeiten, mit noch einem Krieg, der wieder alles aufgelöst hat, diesen Staat wieder zu errichten. Und wenn man heute durch Polen fährt, es ist ein blühendes Land mit allen Chancen für die Zukunft und allen Entwicklungen. Es ist ein ganz interessanter Faktor, Polen besteht zu einem wesentlichen Teil aus Kultur, aus Kunst. Ich freue mich, wenn Sie sagen, in Wien die Stadt der Musik und so weiter, das ist schon, aber wir müssen uns oder wir dürfen uns im Hinblick auf die unglaubliche Förderung von moderner Musik, von moderner Kultur auch an Polen orientieren und wir sind auch Lernende und ich sage, darum ist ja dieser Austausch, polnisches Kulturinstitut in Wien, österreichisches Kulturforum in Warschau, diese Reziprozität, dieses reziproke Arbeiten der Institute in den beiden Ländern Gold wert, und zwar das Gold des Weitergebens von kulturellen Inhalten an die Zukunft. Denken Sie nur zum Beispiel, in Polen sind jetzt zwei Investitionen getätigt worden, wo man nur mit Neid darauf schauen kann. Zwei der bedeutendsten Konzertsäle Europas sind in den letzten Jahren hier geschaffen worden. Also wir haben in Deutschland natürlich immer den Blick auf die Elbphilharmonie, wo ich jetzt gerade vor zwei Wochen zu Gast sein durfte, ein himmlischer Bau. Aber es ist in Polen gelungen, zwei ultramoderne Säle in Wrocław und in Katowice. Da steckt eine Kraft, ein Wille und eine Leidenschaft für Musik, für Kultur dahinter, die nachahmenswert und dankenswert und großartig ist.
Ja, die Leidenschaft hört man auch bei Ihnen.
Das freut mich, das ist auch unbedingt notwendig, weil wenn wir nicht Musik mit Leidenschaft machen, sollen wir es lieber nicht machen. Wir sollen nicht das, was wir in den Noten lesen, hier spielen, sondern die Noten sind eine Hilfe. Was wir in uns spüren, das müssen wir hinausbringen. Wenn wir nichts in uns spüren, lieber nach Hause gehen und kein Konzert heute.
Wir hören, wir sollten uns alle die Konzerte mehr anschauen. Vor allem die internationalen Kooperationen, die haben Sie uns jetzt sehr angepriesen mit Ihrer Leidenschaft für die klassische Musik. Herzlichen Dank, Johannes Wildner.
Vielen Dank. Wo immer Kultur ist, wo immer irgendetwas heraustönt, Musik erklingt, hingehen, mitsingen, mitfeiern, zuhören, das Herz aufmachen, darüber diskutieren. Und wenn es nur Kammermusik ist in der eigenen Wohnung, sofort zwei Leute spielen, drei Leute, einer spielt Klavier, einer spielt Geige, einer spielt Cello und schon gibt es eine Kommunikationsebene. Das Zuhören ist auch, in der Politik sehen wir es, das Wichtigste, was wir in der Zukunft brauchen. Und ich danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen viel Freude mit Musik. Vielleicht sehen wir einander bald im Konzert.
Herzlichen Dank.
Mit Johannes Wildnam hat Josefine Schwark gesprochen und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau, einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt. Adam Nisa, danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.